Und da ist die erste Überraschung. Im Evangelium wird das Wort Mahl erwähnt, aber kein Wort von Brot und Wein, das Jesus mit seinen Leuten teilt. Überraschend. Die Fußwaschung ist für Jesus viel wichtiger. Sie ist sein Testament, sein Vermächtnis. Darin könnt ihr mein ganzes Leben entdecken, sagt er. Lebt danach. Also lassen wir mal die Frage offen, warum redet der vierte Evangelist, der im sechsten Kapitel so deutlich vom Fleisch und Blut Jesu redet, das man genießt, warum erwähnt er hier nur nebenbei das Mahl? Schauen wir in die zweite Lesung. Da ist es sehr eindeutig. So wie wir es aus der Tradition kennen und was ein jüdischer Hausvater machte, am Anfang der Ritus des Brotbrechens, und der wird von Jesus neu gedeutet. Mein Leib für euch. Und am Ende ein Becher, den man teilt, der neue, der erneuerte Bund in meinem Blut. Das ist die Eucharistie, wie wir sie kennen. Aber auch diese Deutung hat einen Haken. Denn Paulus schreibt immer in eine konkrete Situation hinein, oft auf Gemeindeprobleme hin. Und wir wissen nicht, warum er erwähnte es hier. Aber der Zusammenhang, der Kontext sagt das sehr klar. Da muss man wissen, die Gemeinde in Korinth war eine bunt gemischte Gemeinde. Viele einfache Leute, die Mehrheit, aber auch einige Bessergestellte. Überwiegend Heidenchristen, aber auch einige Juden, die sich zur Jesusbewegung bekehrt hatten. Und da gab es kulturelle Unterschiede. Bei einem griechischen liturgischen Mahl brachte man seine Speisen mit. So wie wenn Familien sich am Sonntagnachmittag auf der grünen Wiese zum großen Picknick treffen und alles Mögliche ausgebreitet ist. In der jüdischen Tradition aß man auch zwar vor einer Liturgie, aber wir würden sagen, man aß nur Vorspeisen, kleine Häppchen. Und dazu kam, dass die Gemeinde sozial sehr unterschiedlich geschichtet war. Ein hoher Beamter war natürlich begütert. Ein einfacher Hafenarbeiter oder eine Hausangestellte war arm und konnte vielleicht erst kurz vor dem liturgischen Mahl beginnen, kommen. Denn man aß erst zusammen und dann feierte man das Gedächtnis des letzten Mahles und der Lebenshingabe Jesu. Und da kritisiert Paulus, die einen kommen und essen üppig und die anderen kommen und haben fast nichts. Und dieses Zersplittern in Grüppchen, das geht nicht. Nehmt doch aufeinander Rücksicht. Esst lieber richtig zu Hause, als vor dem liturgischen Mahl euer Essen zu feiern und dann, und das ist sein Punkt, dann die Lebenshingabe Jesu zu feiern. Also ein Widerspruch zwischen dem, was man feiert, und der Rücksichtslosigkeit untereinander, dass man nicht aufeinander Acht hat. Und das zeigt uns wohl schon eine Spur, auch für Johannes. Johannes wusste natürlich um das liturgische Mahl und man hat es in seiner Gemeinde gefeiert. Aber losgelöst von der alltäglichen Praxis, steadfast love, haben wir vorhin gesungen, alltägliche Liebe, Kinder, Frauen, Sklaven, die mussten die Füße der anderen waschen. In diesem Dienst symbolisiert Jesus sein ganzes Leben, ja sogar seinen Tod. Also der Ritus muss ins Leben kommen. Das ist die Motivation des vierten Evangelisten vermutlich. Und die erste Lesung, das ist natürlich ein uralter, nahezu archaischer Ritus. Vielleicht dazu einige Erklärungen im Hintergrund. Jede Religion ist ein System der Weltdeutung, die dem Menschen helfen soll, sein Leben zu bewältigen, ja sogar innerlich zu steigern. Und jede Religion lebt von einer Grundgeschichte. Und diese Grundgeschichte, die wird im Ritus begangen. Der Ritus ist eine Feier einer religiösen Weltdeutung. Und zwar ein immer zu wiederholendes Geschehen, gleichsam zeitenthoben. Er erinnert die Vergangenheit, setzt gegenwärtig, was man feiert, und hat eine Zukunftsdimension. Und der Grundritus des Judentums ist das Pessachmahl. Denn die Grunderzählung ist der Auszug, die Befreiung, der Ausbruch in die Freiheit aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und bis heute wird das in Familien gefeiert. Das war auch in Israel nicht immer so. Der Anfang, sagt uns, feiert es jedes Jahr. Diese Familienfeier kommt vermutlich aus der Zeit des Exils, als der Tempel zerstört war, und hat sich bis heute gehalten. Und der entscheidende Punkt ist, dass es nach jüdischer Tradition heißt, in jedem Zeitalter ist jeder verpflichtet, sich vorzustellen, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen. Darum sind wir verpflichtet, zu danken, zu rühmen, zu huldigen dem, der an unseren Vätern und an uns diese Wunder getan hat. Er hat uns herausgeführt aus Knechtschaft zur Freiheit, aus Kummer zur Freude, aus Trauer zur Festlichkeit, aus Finsternis zu großem Licht und aus Knechtschaft zur Erlösung. Wir wollen sprechen zu ihm, Halleluja. So die jüdische Tradition bis heute. Und genau das tun wir jetzt. Das Mahl Jesu war nach Johannes kein Pessachmahl, ein Freundschaftsmahl. Man lag zu Tisch auf Chaiselongs nach griechischer Sitte. Aber es hatte sicher diesen Pessach-Charakter. Und das Bittere seines Todes klingt auch an in den Bitterkräutern. Und eines, wenn man sich darüber vielleicht verstört ist, warum wird die Erstgeburt Ägyptens von Jahwe erschlagen? Das klingt ja mörderisch. Dazu muss man wissen, Mose und Aaron gingen zum Pharao und wollten sagen, wir wollen Jahwe, unseren Gott, in der Wüste verehren. Und der Pharao sagt brüsk, wer ist schon Jahwe? Er gebärdet sich als Gegengott. Und dieses Schlagen der Erstgeburt ist die 10. Plage, um den verstockten Pharao zum Umdenken zu bringen. Denn ursprünglich hatte er zugestimmt. Also es geht nicht gegen die Ägypter, es geht gegen das System Ägypten. So wie heute die Diktatoren sagen, wer ist schon der Gott der Gewaltlosigkeit, des Friedens, der Versöhnung? Ich vertraue auf anderes. Gegen dieses System der Unterdrückung und Gewalt ist dieses Pessachmahl der Ausbruch in die Freiheit. Also nicht nur persönliche Rücksicht in der Gemeinde, alltägliches Füreinander-Dasein, sondern auch eine enorm politische Aussage. Ein Grundmanifest für Freiheit, für den Gott der Freiheit, der das Volk und jeden Einzelnen führt. Und es soll auch nicht, das ist eine schiefe Übersetzung, in Hast eingenommen werden. Mehr, sagen die Fachleute, in innerer Erregung, in Aufbruchstimmung. So wie das Mahl Jesu auch bei allem Ausblick auf die Ewigkeit von diesem furchtbaren Ereignis der Kreuzigung schon innerlich erregt war. Gerade über den Verrat ist er erregt. Also das feiern wir, das Fest der Freiheit, das Fest, den Ritus der Gemeinschaft, individuell, sozial und politisch. Der heilige Augustinus hat das in einer unschlagbaren Kurzformel zusammengefasst. Incipit ex ire, der beginnt mit diesem Exodus, mit diesem Auszug, qui incipit amare. Der beginnt zu lieben, der aus dem Gehäuse des eigenen Ich sich hinauswagt in die Liebe, in die Freiheit der Kinder Gottes. Das feiern wir und dürfen wir heute feiern. Und wir wiederholen und spielen quasi nachher diesen Akt der Liebe, den Jesus mit der Fußwaschung gesetzt hat. Das ist vielleicht noch wichtiger als eine Predigt. Amen.